Lasst uns beten. Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Oft stehen Menschen vor schweren Herausforderungen ohne Kraft da. Und dennoch fühlen wir uns getragen. Da sehe ich den Ehemann, der seine Frau verloren hat. Er fühlt sich kraftlos. Jahrelang hat er sie gepflegt. Wie soll er jetzt alles organisieren? Er hat doch längst keine Kraft mehr. Oder da sehe ich die Mutter, die für ihre Kinder da ist. Ein Kind hat große Schwierigkeiten. Die Mutter hat schon alles ausprobiert und immer wieder schlaflose Nächte. Das Kreisen der Gedanken raubt ihr die letzten Kräfte. Sie hat keine Kraft mehr. Sie möchte aber nicht aufgeben. Da sehe ich den Abteilungsleiter vor mir. Schon wieder 3 Krankmeldungen. Und er hat den Druck, die Lieferung noch bis Ende der Woche rauszugeben. Er weiß nicht, wie er das schaffen soll. So geht es schon wochenlang. Er spürt auch seine Kräfte schwinden. Wenig Kraft. Das sehe ich auch bei mir. Jedes Mal, wenn ich in die Adventszeit gehe, bin ich schon erschöpft, bevor sie wirklich beginnt. Die Adventszeit soll doch eine besinnliche und ruhige Zeit sein. Das ist sie schon lange nicht mehr. Viel Termine, wenig Zeit, viel geben. Wie lange hält in mir die kleine Kraft noch? Das sehe ich nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen eine allgemeine Erschöpfung. Auch schon in der frühen Christenheit waren sich die Christen bewusst, dass Gott ihnen eine große Aufgabe gegeben hat, aber sie wenig Kraft dafür haben. Auch sie standen häufig vor einem Berg, der fast unmöglich ist zu erklimmen, doch sie machten sich auf den Weg. In der Offenbarung ist von der Gemeinde in Philadelphia die Rede. Gott sieht sogar, dass sie wenig Kraft hat. Er stellt es sogar fest. Und dennoch steht sie vor großen Herausforderungen. In wenigen Worten entdecken wir, wer und was uns Kraft geben kann, um Herausforderungen zu meistern. Ich lese heute aus dem 3. Kapitel der Offenbarung des letzten Buches der Bibel, des einzigen prophetischen Buches im Neuen Testament. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sie sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Diese Worte hat der Apostel Johannes aufgeschrieben. Es ist dieser Johannes, der auch das Evangelium aufgesetzt hat. Der Apostel befindet sich auf der Insel Patmos in Gefangenschaft. Er hascht einen Blick in die Zukunft. Worauf müssen sich die Christen in der Zukunft einstellen? Darauf gibt er Antworten. Am Anfang der Offenbarung gibt es 7 Sendschreiben, Botschaften an bestimmte Gemeinden in Kleinasien. Das ist die heutige Westtürkei. Ein Schreiben geht an die Gemeinde in Philadelphia. Johannes soll an den Engel der Gemeinde schreiben. Nur kleiner Hinweis dazu, heute gibt es die Stadt Philadelphia nicht mehr, aber wir verbinden meistens Philadelphia mit der US-amerikanischen Stadt Philadelphia. Aber die ist damit nicht gemeint. Johannes soll an den Engel der Gemeinde schreiben. Da merke ich immer wieder, dass ich von der Luthersprache geprägt bin. Das griechische Wort für Engel heißt Angelos. Das heißt nicht anderes als Bote oder Vertreter, der Botschafter einer Gemeinde. Das ist dieser Engel, der da gemeint ist. Auch heute können wir uns diese Botschaften zu eigen machen. Auch heute noch sprechen diese Worte zu uns. Natürlich sind wir nicht die Gemeinde von Philadelphia im ersten Jahrhundert. Aber die Herausforderungen, die hier beschrieben werden, treffen irgendwann jede Gemeinde. Welche Botschaft von Jesus gibt also Johannes weiter? Erstens, Jesus öffnet die Tür. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Ja, das Thema Tür zieht sich durch die ganze Adventszeit hindurch. Sei es die Lieder, macht hoch die Tür, was wir gleich auch singen werden, oder auch die biblischen Texte. Gleich am Anfang des Gottesdienstes haben wir gemeinsam in dem Psalm 24 gebetet. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Und hier haben wir auch wieder das Thema, doch in dieser Stelle, an dieser Stelle ist der Schlüssel entscheidend. Wir wissen ja, eine Tür hat immer meistens ein Schloss. Und da passt nur ein bestimmter Schlüssel da rein. Es spricht hier der Heilige, der Wahrhaftige, das ist Jesus. Er hat den Schlüssel Davids. Dieser Schlüssel steht für Vollmacht. Jetzt können wir uns überlegen, wofür David einen Schlüssel bekommen hat. Ich glaube nicht für seinen Palast, vielleicht auch sogar für den Tempel. Als König Israels hatte er diese Vollmacht. Also wer den Schlüssel hat, hat die Vollmacht. Das ist wie bei den Schließfächern in der Bank. Ein Schlüssel passt. Über ein Schließfach habe ich die Vollmacht und nur wer den Schlüssel hat, darf das Schließfach öffnen oder schließen. Und Jesus besitzt den Schlüssel für eine bestimmte Tür. Es ist die Tür zum ewigen Leben. Es ist so, als ob wir im Leben vor vielen Türen stehen. Auf allen Türen steht, hier findest du Heil, hier findest du den Sinn des Lebens, hier findest du das Paradies und alle Türen sind zu. Doch auf einer steht, dahinter ist das Reich Gottes. Glaubst du an Jesus, dann ist die Tür für dich offen. Ja, dann ist die Tür für dich offen, weil Jesus sie mit seinem Schlüssel Davids aufgeschlossen hat. Alle anderen Türen, könnte man sagen, sind Fake-Türen. Nur die Jesus-Tür führt wirklich zum Heil. Jesus Christus spricht in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Botschaft für heute ist, halte dich an Jesus in diesem Leben, dann wird Jesus die Tür zu seinem Reich für dich aufschließen. Halte fest an dem, der die Vollmacht des Schlüssels hat. Zweitens. Der zweite Punkt heißt das bewahrende Wort. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinem Namen nicht verleugnet. Gott sieht, dass seine Anhänger Menschen sind und oft nur wenig Kraft haben. Die Gründe, warum ein Mensch nur wenig Kraft hat, sind sehr verschieden. Durch Krankheiten können sie erschöpft sein. In der Antike war die Hygiene bei Weitem nicht so gut wie heute. Bei chronischen Krankheiten kamen noch die Schmerzen dazu. Sie blieben ständige Begleiter. Auch berufliche Gründe können es gewesen sein. In der Antike gab es viel mehr Berufe, bei denen man viel mehr Körperkraft brauchte. Zudem gab es keine 8-Stunden-Woche. Weiterhin war der Tod alltäglicher als heute. Allein die Kindersterblichkeit war viel höher. Das waren die alltäglichen Dinge, die einem Menschen viel Kraft kosteten. Und sie sind heute, dem Herrn sei Dank, nicht mehr so stark. In manchen Bereichen zwar stärker, aber allgemein gilt, die Herausforderung im körperlichen und seelischen Bereich wird es immer geben, zu jeder Zeit. Dann gibt es noch eine weitere Herausforderung, die im zwischenmenschlichen Bereich liegt. Dieses Problem spricht Johannes ganz klar an. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Hier geht es um Lüge und Machtmissbrauch. Es geht hier nicht im Besonderen um Juden. Hier könnte auch das Wort Christen stehen. Es gibt immer Leute, die so tun, als stünden sie im Glauben, aber sie sind es nicht. Solche Leute, die bewusst oder unbewusst täuschen, ziehen Kräfte ab. Und ich habe letztens ein Buch gelesen über Christen in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik. Da waren sogar höchste Vertreter, ob Pfarrer, ja, oder Gemeindeleiter, teilweise beim IM, beim offiziellen Mitarbeiter oder bei der Stasi beschäftigt. Die haben nur teilweise eine Bekehrung vorgegeben. Und das ist traurig. Nachher dann, als die Akten geöffnet wurden, sind dann die Menschen teilweise dann in die ehemalige Stasi-Ministerium gegangen, haben ihre Akten nachgeschaut. Und dann haben sie erschreckend festgestellt, dass der Pfarrer oder der Gemeindediener als IM tätig war oder bei der Stasi war. Ja, das zieht alles Kräfte ab. Doch wie ziehen sie diese Kräfte ab? Solche Leute stellen das Wort Gottes in Frage. Es geht nicht darum, Fragen zu stellen, sondern göttliche Wahrheiten in Frage zu stellen. Also bewusst die Gläubigen in die Irre zu führen. Dies taucht immer wieder auch in der Kirchengeschichte auf. Das war meistens dann, wenn mehr Bedeutung auf die Schriften außerhalb der Bibel, als Bekenntnisschriften oder sowas gelegt wurde, als auf die Bibel selbst. Und es führte oft dazu, dass andere aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, weil sie den und den Bekenntnistext nicht akzeptiert haben. Wobei es doch nur um die Heilige Schrift geht. Und diese Streitigkeiten kosteten unendlich viel Kraft auf beiden Seiten. Und heute ist das Zweifeln an der biblischen Botschaft, es gibt heute einen Kampf zwischen gesellschaftlichen Standpunkten und biblischen Aussagen. Es gibt sogar Menschen, die öffentlich die Bibel zitieren und dafür bestraft werden sollen. Ich denke da zum Beispiel an einen Taxifahrer, der ist erst vor kurzem Christ geworden, durch ein Gebet, als er krank war. Und er schreibt auf sein Taxi den folgenden Spruch von Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt haben sich die Behörden eingeschaltet. Er soll doch bitte den Spruch entfernen. Und wenn er das nicht tut, muss er 1.000 Euro Strafe bezahlen. Ja, es kostet viel Kraft, seinen Glauben zu leben und Religionswahrheit zu verteidigen. Solange wir auf Erden sind, wird es diese Versuchungen geben. Und hier rät uns Jesus, damit die Tür offen bleibt: Haltet an meinem Wort fest. Da sehe ich aber auch Menschen vor meinem Auge, die durch chronische Krankheiten stark gezeichnet sind. Oft ist es eine Anfechtung im Glauben für diese Menschen. Ja, warum lässt Gott dies zu? Trotz dieses Leidens halten Menschen an ihrem Glauben fest. Und das ist für mich ein großes Wunder, wie zum Beispiel Philipp Mickenbecker, der trotz seines Schicksals so viel Kraft hatte, fast bis zum Schluss das Evangelium zu verkünden. Hier sehe ich, dass Gott der wenigen Kraft eines Menschen seine Kraft dazugeben kann. Und wir realisieren in diesen Momenten, dieser Mensch könnte von sich aus diese Kräfte niemals entwickeln. Gott allein schenkt seine Kraft. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Doch es wird am Ende der Zeit die große Versuchung überhaupt geben. Johannes spricht von der Stunde der Versuchung. Das heißt, die letzte Zeit der Versuchung. Es ist eine so große Versuchung, die es niemals vorher gab. Doch hier gibt es eine sehr tröstliche Nachricht, die am Wort Gottes festhalten. Und hier hilft der Blick ins Original. Wortwörtlich steht hier: Und ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Es heißt hier nicht, er wird dich retten aus der Stunde der Versuchung. Also wir stecken in der Versuchung, dann rettet uns Gott daraus. Nein, so ist es nicht. Wir geraten erst überhaupt nicht hinein. Gott wird uns, bevor diese Zeit anbricht, vor dieser Versuchung bewahren. Da kann es für uns doch zur Motivation werden, am Wort Gottes festzuhalten. Das Wort bewahrt. Niemand anderes ist das Wort als Jesus Christus selbst. Er ist der zentrale Anker dieser Welt. Und erst das Kreuz macht das Bild von der Liebe Gottes komplett. Mehr als 360 Mal taucht der Satz in der Bibel auf: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist auch die Botschaft von Jesus an uns, wenn wir das Gefühl haben, meine innere oder die äußere Welt bricht zusammen. Fürchte dich nicht, denn jetzt gehören wir schon zu Jesus dazu. Bei Johannes steht, ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Auf uns wird dann der Name Gottes stehen. So wird es am Ende der Zeit sein. Doch auch jetzt schon steht der Name Gottes auf uns. Durch die Taufe sind wir auf den Namen Jesu getauft. Und besser gesagt, in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So steht es im griechischen Original. Also in hinein, in den Namen hinein. Wir sind jetzt schon umschlungen vom Namen des dreieinigen Gottes. Jetzt schon gehören wir zu ihm. Natürlich sehen wir mit unseren eigenen Augen diesen Namen noch nicht auf uns, mit unseren irdischen Augen. Aber Jesus hat dafür garantiert durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Er ist der Erstling. Viele werden folgen, ein neues Leben in der neuen Schöpfung. Jesus hat die Tür durch seine Vollmacht aufgetan. Doch ohne Vertrauen, ohne Glauben wird es nicht gehen. Doch im Vertrauen auf Jesus können wir den Namen sehen, der er auf uns geschrieben hat. Wie also gehen wir mit der wenigen Kraft um? Wir haben gehört, die Kraft kommt von Gott. Sie kommt erstens aus dem Vertrauen auf dem, der den Schlüssel Davids hat und der für uns die Tür geöffnet hält. Sie kommt zweitens aus dem Wort Gottes. Bewahren wir das Wort, dann wird es uns bewahren. Im Hier und Jetzt und am Ende der Zeit. Blicke ich auf meine wenige Kraft in der Adventszeit, frage ich mich, wie schaffe ich das? In dieser Zeit brauche ich mehr Zeit für das Gebet, das Sprechen mit dem, der die Tür öffnet, und für das Lesen im Wort Gottes. Und ich glaube, wenn man sich diese Zeit nimmt, dann kann auch eine Adventszeit wieder besinnlich werden, indem wir uns darauf besinnen, von wem die Kraft wirklich kommt. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.